Ja, herzlich willkommen im quasi neuen Stammteich. Da sind eure zwei Lieblingschaoten Pflanzi und Seth wieder. Und mit einem wundervollen neuen Intro am 9. Juli 2026. Und es könnte kein schönerer Tag sein. Wir haben grandiose Themen für euch im Gepäck. Hallihallo, lieber Pflanzi.
Ja, moin. Wir hatten jetzt Sommerpause, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, nach der heutigen Folge gibt es nochmal eine Sommerpause, weil ich das einfach mental nicht mehr aushalte.
Ja, wir machen nach der heutigen Folge dann Betriebsferien bis 2030 und dann gucken wir mal, was in der Zeit so passiert ist.
Meinst du nicht, ab 33 bis 45 wäre sinnvoller? Also Entschuldigung, nein, das war was anderes.
Wir können ja von 30 bis 33 dann mal gucken, ob noch irgendwas steht, worüber es sich zu reden lohnt. Und dann den Weg der deutschen Konzerne aus dem letzten Jahrhundert gehen.
Ja, ich wollte schon sagen, also so politisch sind wir ja dann quasi genau da wieder angekommen.
Ja, das sind wir ja im Prinzip jetzt schon. Darüber hatten wir uns ja auch noch kurz unterhalten. Wir werden, glaube ich, beide an sehr vielen Stellen noch heute dafür ausgelacht, dass wir schon seit geraumer Zeit predigen, in was wir da reinrennen. Aber offensichtlich ist das ja, das muss ja keiner so ernst nehmen. Das ist ja auch alles nur Panikmache, finde ich. Das passt auch irgendwie schon gut zu unserem heutigen Hauptthema in Sachen Panikmache.
Aber ich sag mal, weißt du, wir fangen erstmal mit der Good News.
Ja. Wir haben ja immer ein bisschen was anderes für euch dabei, bevor wir dann so richtig in die Vollen gehen. Du hast eine Good News gefunden, hast du mir erzählt. Dann hau mal raus.
Ihr wisst, wie das hier mit den Good News läuft. Unsere Good News sind meistens keine wirklichen Good News. Aber die Deutschen werden älter. Das ist super, gerade auch für die Wirtschaft. Die können dann jetzt länger malochen, bitte.
Ja, dann muss ich jetzt tatsächlich mal Devils Advokat spielen und fragen, ist das denn tatsächlich eine Good News, Bruder?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich muss ja irgendwas nutzen, oder? Ich suche doch aus und ich kann es mir doch auch nicht aus den Rippen schneiden.
Ah, das ist ja ungefähr wieder auch so auf dem Level von, ein Verbot, das über Jahre nicht eingehalten wurde, wird jetzt endlich dann mal eingehalten. Und daraus machen wir eine Good News. Ja. Ja, ich finde stark. Ja, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wenn ich mir denke, ich kratze jetzt gerade an der 50 und den Scheiß muss ich mir irgendwie noch 30, 40 Jahre geben. Nee, lass mal bitte stecken. Also das kann ich dankend verzichten.
Ich sag mal, ich knapse gerade so an den 40. Also wir sind ja weit auseinander alterstechnisch. Ich bin ja der jüngere Part von uns beiden. Das muss ich auch nochmal betonen, weil ich das sehr schön finde, dass ich auch mal der Jüngste im Raum bin. Ich sag mal, 60 würde mir reichen.
Also ganz pauschal. Wenn ich das aus unserer heutigen Situation so raus betrachte, würde ich mich da sogar fast anschließen. Ich denke, 14 Jahre ist dann tatsächlich schon noch relativ sportlich. Selbst bei 14 Jahren denke ich mir gerade noch so, ja gut. Da kannst du mich dann aber auch Zeit. Kannst du mich dann aber auch wahrscheinlich so in 5 in der Klapse besuchen kommen.
In 14 Jahren können sehr viele beschissene Reformen abgesegnet werden.
Ja gut, wenn dann überhaupt noch irgendwas übrig ist, um es reformieren zu können, möchte ich da mal einwerfen.
Also wir sind ja jetzt schon mal einen großen Schritt gegangen. Wir haben jetzt so ein paar Reformen bekommen, um die Ohren geschlagen bekommen, ja, wo ich sagen muss, ja, gut, kann man machen, kann man auch sein lassen. Aber bevor wir in das Thema reingehen, ich habe es eben nicht angekündigt, ich überrumpel dich jetzt, ich habe einen Filmtipp für euch.
Jetzt kommt's.
Ich habe dir den Film vorgeschlagen.
Ah, oh ja, grandios tatsächlich, grandios.
Wenn ihr während diesen sehr schwierigen Zeiten mal wieder einen coolen Film sehen wollt, wo ihr einfach auch mal vielleicht so ein bisschen den Kopf ausschalten könnt, wo ihr mal wieder ein bisschen was fühlt, außer Schmerz, Der Astronaut, Project Hail Mary. Super Film.
Ja, kann ich tatsächlich so bestätigen. Das Witzige an der Geschichte ist, wir haben gerade noch miteinander privat geschrieben, als du angefangen hast, den zu gucken. Und du hattest mir ja nur einen Screenshot davon geschickt. Und ich habe den Titel gesehen und musste sehr herzlich lachen in diesem Moment, weil ein oder zwei Tage vorher hat Nana sich den schon angeguckt, als ich zu tun hatte und sie ein bisschen Zeit totschlagen musste. Und hat auch schon in höchsten Tönen davon geschwärmt und hat auch die komplette emotionale Bandbreite über diesen Film irgendwie durch. Und als wir uns dann drüber unterhalten bzw. drüber geschrieben hatten, habe ich ja dann am gleichen Abend noch angefangen, den parallel mehr oder weniger zu gucken, mit so 20 Minuten Verzögerung hinten raus.
Irgendwann mitten in der Nacht.
Irgendwann mitten in der Nacht. Also ich glaube, ich war dann um 3:30 oder so fertig. Aber allein daran könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, ich habe den dann nach Mitternacht angemacht und war so der ad hoc, dass ich ihn halt wirklich durchgezogen habe. Und auch ich kann bestätigen, ja, sensationell guter Film. Für alle, die so ein bisschen auf Sci-Fi und auf, auch tatsächlich so anstehende Weltuntergangsszenarien quasi stehen, ist das gar nicht scheiße. Und der geht auch an ein, zwei Stellen durchaus hart emotional mit, finde ich.
Definitiv, ja. Und dieses, diese Konstellation, ich möchte nicht spoilern, aber ich glaube, ich könnte mich damit abfinden, wenn meine Rente so abläuft.
Ja, ja.
Das letzte zweite Drittel des Films. Wenn meine Rente so aussieht und ich danach nichts mehr mit Menschen zu tun haben müsste, da sehe ich mich.
Da könnte ich tatsächlich auch leben. Also ich bin natürlich dann wieder so unverbesserlich. Ich würde mir natürlich wünschen, dass so meine Ängsten dann dabei wären. Looking at you und Nana und du weißt.
Ich hasse
dich. Du Arschloch. Nee, aber doch, könnte ich mir tatsächlich auch echt gut vorstellen. Also das Ende hat mich schon, da hatte ich auch nochmal Pipi in den Augen, muss ich ehrlich sagen.
Also wir haben da jetzt keine Partnerschaft oder so. Einfach nur so privat von uns. Einfach mal so eine Filmempfehlung. Heitert das Thema ja auch ein bisschen auf. Ja, einfach mal so, ey, ein guter Film. Schaut euch den an. Mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde 10 von 10 geben.
Ja.
Ja. Vielleicht machen wir so eine neue Rubrik oder so.
Würde ich tatsächlich unterschreiben. Vor allem, ich glaube, so viel kann man spoilern. Seht ihr in dem Film mal ein Alien? Das ist, glaube ich, in größeren Sci-Fi-Blockbustern jetzt in der Form so noch nicht unbedingt gegeben hat.
Nee, war was Neues tatsächlich, ja. Super gemacht.
Ja, absolut.
Ja.
Aber das soll nicht das Hauptthema heute sein.
Aber wenn wir jetzt schon bei Aliens sind, ich möchte ganz kurz noch eine Sache, wo wir ja eigentlich nicht so bekannt für sind, bevor wir das mit den Reformen abfrühstücken, ansprechen. Sag mal, du bist ja kein besonders großer Fußballfan, ne?
Nee, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, ich weiß, wo es hinführt.
Jetzt kam es die letzten Tage mal dazu, wir unterhalten uns ja sehr viel. Also am Tag mindestens mal so 5, 6 Sprachnachrichten gehen hin und her.
Ja.
Dann ist mir aufgefallen, ich möchte den Namen nicht falsch aussprechen, aber ich werde mir Mühe geben. Balogun, haben wir uns darauf geeinigt, ne? Das ist ein US-amerikanischer Stürmer, der eine rote Karte bekommen hat in einem Spiel. Das bedeutet, rein theoretisch, das wird halt verhandelt, ob er eine Sperre bekommt, ob mehr als ein Spielsperre oder nicht. Außer unser Orangenmann hat da was dagegen, weil er gar nicht versteht, was eine rote Karte ist. Dann könnte das eventuell mit einem Anruf beim FIFA-Präsidenten einfach mal glatt gebügelt werden, ja? Also, ich muss es verdeutlichen. Balogun ist ein US-amerikanischer Stürmer, der eigentlich für das letzte Spiel. Gegen wen haben sie denn eigentlich gespielt? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Gegen Belgien. Gegen Belgien wäre dieser Stürmer eigentlich gesperrt gewesen.
Richtig, ja.
Trump hat wohl irgendwie aus dem US-amerikanischen Lager dort eine Nachricht bekommen, dass es ja sehr ungerechtfertigt wäre. Und dann hat Trump Infantino angerufen und hat gesagt, hey Brudi, magst du nicht mal die rote Karte zurücknehmen? Und wie durch Zauberhand ist diese rote Karte aufgehoben worden, beziehungsweise die Strafe für die rote Karte.
Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt. Ja, es war absolut sensationell. Also du hast es schon richtig erkannt. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fußballfan, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber selbstverständlich habe ich das auch mitbekommen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Du sagtest das ja gerade mit der Sperre. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagt das Regelwerk der FIFA bei solchen Turnieren, wenn du eine rote Karte kriegst, zieht das erstmal automatisch eine Sperre fürs Folgespiel nach sich, ja, sofern es denn überhaupt noch eins gibt. In dem Fall gab es eins. Und das kann oder soll von einer FIFA-Kommission dann durchaus nochmal in Augenschein genommen werden, nachdem diese Entscheidung gefallen ist. Da gab es dann aber seitens dieser Kommissionen keinerlei Gegensprech oder irgendwas, sondern es gab dann tatsächlich erst eine erneute Überprüfung, die dann komischerweise in der Aussetzung dieser roten Rotsperre zur Bewährung geendet hat, nachdem der Orangenmann bei seinem Buddy Infantino angerufen hatte.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nachdem sich Infantino ja schon diesen wunderbaren Friedenspreis ausgedacht hat, damit er den dann an Trumpy Dumpy überreichen kann. Ziemlich beste Freunde, würde ich sagen. Also
ja
doch, das trifft es ganz
gut. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ja, das ist einfach, also ich meine, wie offen willst du Korruption eigentlich noch spielen? Das ist für mich absolut sensationell. Vor allem wird es ja noch lustiger, wenn man sich dann die Pressekonferenz von Trump anguckt, auf der er darauf angesprochen wird und dann unironisch noch sagt, dass er noch nicht mal wusste, was eine rote Karte ist. Im Satz vorher aber sagt, ja, er kennt sich ja mit Sport und mit allem so super aus und das war für ihn ja auch kein Foul.
Nee, also ich habe das Foul tatsächlich gerade noch offen. Und wenn das kein Foul ist, dann weiß ich es nicht. Ich habe Einsatzminuten in der zweiten Bundesliga, also ich habe schon relativ professionell Fußball gespielt. Ich sehe dieses Foul, ich habe einen Schiedsrichterschein. Ich hätte dort auch eine rote Karte gegeben.
Das hätten, glaube ich, sehr, sehr viele. Jetzt gibt's natürlich dann, wie üblich, die andere Seite, die dann immer ganz laut schreit, nein, auf gar keinen Fall, weil kaum finden irgendwelche Turniere statt, wird ja die Komplettbevölkerung immer zum Bundestrainer und zu irgendwelchen Schiedsrichtern. Ich kann mir da kein großartiges Urteil erlauben. Ich habe die Ausschnitte auch gesehen. Ich habe auch das gesehen, was die dann... Die Entscheidung war ja auch nicht, dass das Foul stattgefunden hat. Der hat gepfiffen und hatte sofort die rote Karte. Nein, selbst da wurde ja erst der Video-Referee noch hinzugezogen. Und ich habe auch die Ausschnitte aus dem Video-Referee gesehen, die sie dazu zu Rate gezogen haben. Und also ich muss jetzt so ganz laienhaft als ehemaliger Basketballer und damit natürlich vollkommener Fußballprofi sagen... Für mich sieht das jetzt schon auch nach einem Foul aus. Ob das jetzt unbedingt 1000-prozentig so absichtlich war, wie sich's dann am Ende halt dargestellt hat, das mag mal dahingestellt sein. Aber meine Güte, der wollte den stoppen. Das hat er ja wohl auch hingekriegt.
Das hat er geschafft, ja, definitiv. Und er hat eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Wenn man sich das genau anschaut, von daher ist da für mich kein großer Spielraum. Aber ich werde jetzt nach dem Podcast erstmal Infantino anrufen und werde auch noch mal fragen, ob er nicht das eine Spiel, in dem ich in der zweiten Bundesliga gespielt habe, ob er sich das nicht auch noch mal angucken kann.
Ja, also, ja, das könnte insofern schwierig werden, weil da ist ja dann eher der DFB für zuständig. Und ich glaube, der hat schon relativ für seine Verhältnisse relativ klar Position zu der FIFA-Entscheidung gezogen.
Ja, tatsächlich. Die UEFA hat tatsächlich ganz klar Stellung bezogen, hat sich dagegen ausgesprochen, solche Mittel zu nutzen, weil es ja auch tatsächlich nicht mal hinterm Berg gehalten wurde.
Ja.
Beide haben gesagt, diesen Anruf gab es.
Ja.
Infantino hat es noch ein bisschen weiter gesponnen und meinte, ja, das hätte natürlich mit der Urteilsfindung keinerlei Zusammenhang gehabt.
Natürlich nicht.
Ja, natürlich nein, nicht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nein, natürlich nicht. Wenn Trumpy Dumpy da anruft, dann wird er mit Sicherheit auch, na, das hat nichts bewirkt.
Nein, der FIFA-Friedenspreisträger 2026 ist natürlich ein ganz integrer Mann. Also, hallo. Und das hat er aus...
Jens Spahn unter den Fußballbund.
So nämlich, das hat er natürlich auch aus rein sportlichen Gründen getan, weil er eine unfaire Behandlung dann auch verhindern wollte, wofür er ja auch berühmt ist. Das muss man ja dazu sagen.
Ich muss dazu sagen, viele Amerikaner haben sich auch auf X dazu zu Wort gemeldet. Da war so der Tenor, ja, in US-amerikanischen Sportarten ist es vollkommen normal, dass auch Politiker sich einmischen. Jetzt haben wir das Problem, das ist halt kein US-amerikanischer Sport. Also ich wüsste jetzt nicht, also Ich müsste jetzt sehr schief liegen, aber ich glaube tatsächlich eher, dass das eher was Europäisches ist. Ne?
Ja, und ja. Im Zweifel, also da bin ich tatsächlich auch historisch weitestgehend raus beim Fußball, aber irgendwas klingelt doch bei mir noch ganz, ganz dunkel mit den Engländern. Die haben doch da auch noch irgendwie ein, zwei Wörtchen mitzureden. Naja, gut, was verstehe ich aber auch schon von Marketing, ne?
Also ich sag's einfach mal so, im Fußball gibt's die Tatsachenentscheidung, das entscheidet der Schiedsrichter, das entscheidet dann notfalls der VAR und das entscheidet dann ein Sportgericht. Daran sollten wir uns auch weiterhin halten und wir sollten irgendwelche Diktatoren einfach rauslassen. Ja, jetzt habe ich's gesagt.
Schön fand ich tatsächlich dann das Ergebnis. Konnte dann bei dem Spiel gegen Belgien auflaufen. Belgien dachte sich aber im Vorfeld dann aufgrund dieser Entscheidung so, ja, hold my beer, wir machen mal kurz ein bisschen Party und haben die USA dann aus ihrem eigenen Stadion mit 4-1 rausgekantet. Wir machen jetzt nicht die Grundsatzdiskussion über die WM und über die Zustände und sonst irgendwas auf. In dem Moment musste ich aber tatsächlich dann auch ein bisschen schmunzeln, weil ich mir erst dachte so, ja, verdient, vor allem auch, dass sie dann auf dem Feld und in der Kabine noch den Trump-Dance nachgemacht haben, um ihn zu mocken. Das war ganz, ganz großes Kino tatsächlich. Mein zweiter Gedanke war dann nur, ja gut, schade, das war's dann jetzt mit Belgien. Haben die nicht doch irgendwo eine strategisch wichtige Insel oder ein paar Ölreserven unter Antwerpen liegen?
Ich glaube ja, Belgien ist 2 bis 3 Wochen davon entfernt, die Atombombe zu entwickeln.
Vermutlich sogar. Wobei, so wie sich das momentan darstellt, scheint es ja tatsächlich passiert zu sein, dass Trump, ähnlich wie er den Iran mit Japan verwechselt hat, auch Belgien mit Spanien verwechselt hat, weil plötzlich ist Spanien jetzt in seinem Fadenkreuz und die wissen noch nicht mal warum. Also da gab es keine Vorfälle in irgendeiner Art und Weise in letzter Zeit.
Passiert. Also alles, was um Trump herum passiert, hat ja sowieso immer so ein Geschmäckle. Also wir haben ja jetzt auch gerade wieder die aktuelle Situation im Iran. Kaum kommen kurz die Epstein-Files wieder hoch.
Ja.
Der Iran zerbombt. Naja, Spanien ist auch jetzt mitten im Fadenkreuz. Ist auch egal. Spielt ja keine Rolle. Es ist einfach Trump.
Ja. Ja, gut. Der erste Verdacht lag natürlich nahe, dass jetzt irgendwie Belize aufgrund der Namensähnlichkeit oder vielleicht wir aufgrund der Flaggenähnlichkeit dran sind. Spanien hatte ich nicht auf der Bingo-Karte, aber ist trotzdem irgendwie, es ist, wenn das nicht alles so fucking dramatisch wäre und halt echt unangenehme Folgen haben kann, mal wieder, dann wäre das schon ganz, ganz großes Comedy-Kino, finde ich.
Ja, es ist, also ich habe das mitbekommen mit Spanien. Ich habe auch versucht zu recherchieren, woran es liegt. Ich habe nichts gefunden, noch nicht. Also vielleicht wird es mir noch klarer. Ich arbeite noch dran. Ich versuche es auch noch weiter zu verarbeiten. Also, ja.
Bin da auch leider keinen Schritt weiter. Ich hatte auch mal versucht rauszufinden, ob es irgendwas gibt, worauf man das begründen könnte, warum er jetzt plötzlich Spanien wieder ausgerechnet im Visier hat. Ich habe jetzt nichts gefunden, tatsächlich.
Es wird seine Gründe haben. Wir wissen ja, der Mann, der ist so hochintelligent.
Kleine lustige Side Note noch, bevor wir dann, also ihr merkt vielleicht auch, wir stallen so ein bisschen, weil das Hauptthema heute ist halt wirklich eine andere Shitshow. Aber es gibt noch eine kleine funny Story zu dem NATO-Gipfel in der Türkei. Während des NATO-Gipfels in der Türkei wurde Pete Kackbreath's War Secretary Handy gehackt. Das ist relativ lustig tatsächlich.
Nee, das ist mir sogar neu. Ich bin jetzt auch Zuhörer.
Das ist ultimativ funny. Und während rauskam, dass Kackbreaths Handy gehackt wurde, wechselte Trump plötzlich für den Rückflug aus Ankara wieder von seiner Bright Force One aus Katar auf die alte Air Force One aus dem Depot, die sie extra haben ankarren lassen. Und die Bright Force aus Katar fliegt jetzt nach UK zu einem Militärstützpunkt. Das macht er angeblich jetzt, weil da gibt es ein paar verdiente US-Soldaten, die gerne mal eine Tour durch das Ding machen möchten und sich das mal angucken möchten. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Sicherheitsgedanken oder so zu tun.
Nee, ist ja jetzt auch nicht naheliegend,
dass man
sich da vielleicht Gedanken macht.
Nö.
Nein.
Nein, nein.
Nein.
Nein. Pfui, aus jetzt auch.
Ja, also
ja, zu dem Katar-Flieger übrigens auch noch, das Ding hat er ja jetzt irgendwie 3-4 Mal genutzt bisher. Also einmal, um zu Mount Rushmore zu fliegen, zu seiner komischen Independence Day-Rede. Und eben jetzt auch, um in die Türkei zu kommen, um am NATO-Gipfel teilzunehmen. Das Catering an Bord der neuen Air Force One ist auch sensationell. Da gibt es einen richtig, richtig geilen Nachtisch. Ich habe dir das geschickt. Oder so ein, ja, oder so ein Snack für zwischendurch. Da werden jetzt Cookies verteilt.
Ah, ja, stimmt. Du hast es mir geschickt.
Da wurden auf dem Flug nach Mount Rushmore oder zu Mount Rushmore wurden tatsächlich dann nach dem Inboard-Menü Cookies mit Dekoration als Nachtisch und als Zwischensnack gereicht. Mit einem Abbild von Mount Rushmore und dem
Aus der Zukunft. Einem zukünftigen.
Weil irgendwie haben sich die vier Präsidenten an Mount Rushmore wohl ganz dolle lieb gehabt und Nachwuchs gezeugt.
Ja, sehr hässlichen Nachwuchs, aber Nachwuchs, ja.
Ja, ja, ja. Sie haben tatsächlich unironisch Kekse verteilt auf dem Bild von Mount Rushmore mit einem fünften Präsidenten, natürlich dem Crybaby ist. Und ich weiß nicht, also dieser Typ wird halt unter anderem dann auch in der öffentlich-rechtlich deutschen Berichterstattung immer noch quasi als ernstzunehmender Politiker dargestellt auf irgendeiner Ebene. Und ich weiß nicht mehr, was noch passieren muss, bevor das mal beim Namen genannt wird.
Danke für die Steilvorlage. Aber ich meine, wenn wir uns über ernstzunehmende Politiker unterhalten wollen, dann schauen wir einfach mal nach Deutschland. Und da macht das ÖRR tatsächlich genau das Gleiche.
Richtig.
Ich nenne da mal so ein paar Namen, die gerade nichts damit zu tun haben. Merz, Klingbeil. Spaß. Einfach nur mal so in den Raum geworfen. Und ich glaube, es ist jetzt genau die richtige Zeit. Wir haben jetzt so ein bisschen Vorgeplänkel gehabt.
Nennen wir es ein bisschen, ja.
Mit dem Hauptthema mal ein bisschen auseinanderzusetzen.
Wir haben uns jetzt erfolgreich über eine Viertelstunde dafür gedrückt, in die Shitshow zu gehen, ja.
Ja, wir brauchen das auch noch. Also wir hatten jetzt auch erstmal Pause. Wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen.
Ja.
Sondern... Wie sieht denn das bei dir aus? Jetzt doch demnächst noch zwei Kinder, oder? Frau hast du ja.
Ja, Frau habe ich. Im Prinzip habe ich auch zwei Kinder, die uns momentan die übelsten finanziellen Sorgen bereiten. Aber wir wollten jetzt eigentlich keinen Nachwuchs zeugen. Andererseits sollten wir vielleicht langsam mal drüber nachdenken, weil wenn wir die Idealfamilie aus Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter und zwei Kindern darstellen, dann wird es nach diesen Reformen so aussehen, dass wenn wir ganz brav unsere Steuererklärung gemacht haben, wir ein Jahr später unter Umständen vielleicht mit ganz viel Chance und wenn wir es alles auch richtig gemacht haben, bis zu 648 Euro mehr haben. Und das ist doch mal was, oder? Das ist doch jetzt mal so eine richtige Ansage.
Du musst natürlich auch 60.000 Einkommen haben, ne? Auf euch beide auf.
Ja, gut. Details auch, Details. Aber dann hast du ja am Ende des Tages, wenn alles gut gelaufen ist und die Steuererklärung durch ist, ja, noch mal so einen guten Fuffi mehr im Monat, brutto.
Ja, stark, oder nicht?
Abzüglich dann der Kosten für Steuerberater und Co. Aber egal, das Details.
Also, wir haben jetzt auf der einen Seite dieses, in Anführungszeichen, Geschenk.
Ja.
Jetzt gucken wir uns mal. Also es war ja nicht die einzige Reform.
Nee, ist nicht die einzige Reform, aber wir wollen ja nicht immer gleich mit dem Negativen starten. Wir suchen uns mal so den positivsten Punkt. An dieser Stelle übrigens muss ich nochmal ein ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön an einen wundervollen Menschen im Hintergrund sagen, der uns für heute wahnsinnig viel Recherchearbeit abgenommen hat. Das ist nämlich auch so ein Punkt, das hätten wir in dieser Woche alleine garantiert nicht hingekriegt, aufgrund der Umstände, die bei uns beiden auch im Privaten momentan so herrschen an vielen Ecken. Deswegen, Dank geht raus. Das war ganz, 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 ganz großes Kino. Aber, um den Bogen zurückzuschlagen, wir wollen ja nicht immer gleich mit den negativen Sachen anfangen. Jetzt haben wir erstmal für die Standardfamilie 600 Euro mehr im Jahr. Das ist ja mal eine Ansage. Das ist ja okay. Das ist ja, da kann man ja jetzt erstmal nicht meckern. Es ist was mehr. Es ist ein Fuffi im Monat, aber was soll's. Ja, es jetzt.
Es ist mehr als es, also wie drücke ich das jetzt aus, ohne das Positive direkt im Keim zu ersticken, weil wir wollen das ja am Ende dann doch irgendwie ein bisschen aufdröseln. Natürlich hört sich das jetzt erstmal positiv an.
Ja.
600 Euro sind 600 Euro. Ne? Also 600 Euro haben oder nicht haben, ist definitiv etwas.
Sind wir schon bei 1200.
Das Ding ist jetzt halt schon wieder, wer bekommt das Geld?
Richtig.
Da sind wir dann schon wieder bei dieser Standardfamilie, die sich gerne gewünscht wird. Viele Leute profitieren da nicht so stark von. Also Alleinerziehende oder ja, wie auch immer du die Konstellation siehst, wenn du nicht dieses Familienschema hast, wird schon wieder weniger, deutlich weniger oder vielleicht auch sogar gar nichts. Jetzt, ich würde gerne mal einen Punkt voranbringen, der stört mich massiv. Wenn wir jetzt mal auf Minijobber gucken, wir hatten es in einer der letzten Folgen, ich weiß es nicht, ob es in der letzten Folge war, dort wird die Pauschale von 2% auf 5% erhöht.
Ja.
Also ihr könnt euch sowieso schon mal gehackt legen, weil wenn ihr in diesem Beschäftigungsverhältnis seid, ihr habt keine Steuerersparnis.
Nein, das ist wieder der Klassiker.
Ihr legt drauf.
Also wenn ihr nicht in diesem Idealkonstrukt lebt, dann könnt ihr die 600 Euro auch praktisch schon wieder direkt aus eurem Gedächtnis streichen. Die werdet ihr nicht haben. Je geringer die Einkünfte sind, umso weniger hast du am Ende von irgendwelchen Entlastungen, bis eben zu dem Punkt, dass du im Zweifel dann, Stichwort Minijobs, eher drauf zahlst. Also faktisch am Ende sogar weniger hast als vorher. Jetzt gehen wir aber doch einfach mal wirklich von der Idealsituation aus. Jetzt haben wir 600 Euro mehr im Monat, das ist schön.
Im Jahr, nicht im Monat.
Entschuldigung, oh
im
Gott,
Monat
oh meine Güte. Oh meine Güte, ja, im Monat hätte ich tatsächlich ein Fass aufgemacht. Dann hätte ich gesagt, okay, da haben sie jetzt wirklich mal was gemacht.
Dann wird aber jetzt aber nochmal nachgelegt, familientechnisch.
Ja.
Also bei 600 Euro
aber würde jetzt
ich auch nochmal tätig werden.
Dann würden wir uns das wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal überlegen, alleine aus monetären Gründen. Aber ja, ich muss es so sagen, wie es ist. Jetzt haben wir die Idealsituation, jetzt hast du die Familie, das 600 Euro mehr, super, ist eine gute Nachricht. Ne? Wollen wir jetzt nicht schmälern, diesen Punkt. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt Mama und Papa mal krank werden oder so? Was passiert denn dann?
Ja, da kommt jetzt eine Negative. Also jetzt muss ich sagen, also krank werden ist in Deutschland jetzt auch mittlerweile eher so ein Ding, was man sich leisten können muss.
Ja, ist auch ein bisschen out und zeugt ja eigentlich auch nur davon, dass wir alle ein paar faule Schweine sind.
Und wenn du krank bist, dann gehst du bitte aber auch am allerersten Tag des Krankseins auch zum Arzt.
Richtig.
Dann wird auch bitte direkt die Krankschreibung entweder elektronisch oder sogar in Papierform, wir entwickeln uns ja auch ein Stück weit zurück, bitte sofort wieder an den Arbeitgeber gegeben. Ich weiß noch nicht, ob der Karenztag raus ist oder ob das heute abgestimmt wird. Ich bin mir nicht sicher. Da hatten wir eben auch was im Vorgespräch. Wenn der noch kommt, dann solltet ihr gar nicht mehr krank werden.
Ja, das wäre dann tatsächlich auch echt nicht mehr gut. Da sind wir uns aber momentan noch nicht so ganz sicher, weil wir müssen auch noch ein paar Änderungen und ein paar Texte wälzen, bis wir in dem Thema wirklich drin sind. Wie du gerade sagtest, da kommen wir dann auch gleich noch zu einem kleinen Punkt. Es gibt nämlich eine Eilentscheidung vom Verfassungsgericht von heute. Aber ja, wie du es auch gerade richtig erwähnt hast, die Attestpflicht ab dem ersten Tag.
Mhm.
Ich muss, glaube ich, oder wir müssen, glaube ich, niemandem erklären, warum das in vielen Fällen ein Problem ist. Das erklärt auch gerade mit Hand und Fuß jeder Ärzteverband, der da draußen unterwegs ist. Das erklärt dir jeder Sozialrechtler, das erklärt dir jeder Gesundheitsexperte. Weil was passiert denn dann? Ja, erstmal gehen wir jetzt mal von der Normalsituation aus. Du bist der normale Arbeitgeber, von mir aus auch aus der Idealfamilie, der jetzt seine 600 Öcken im Jahr mehr hat, weil alles super gelaufen ist. Ja, und dann wirst du krank. Und dann liegst du da halt mal eben so mit, keine Ahnung, 40 Fieber in der Kiste, hast dir so richtig schön einen weggefangen, bist eigentlich schon fast froh, dass sich dankenswerterweise dann die Frau alleine um alles kümmert, die sich dann irgendwie Sonderurlaub von ihrer Arbeit nimmt, weil ansonsten würde wahrscheinlich nichts so richtig funktionieren. Dann darfst du dich am ersten, wenn es im Idealfall noch geht, dass dann trotzdem rückwirkend für den ersten mitkrank geschrieben werden kann, so am dritten mit deiner schweren Grippe und mit Gliederschmerzen und infektiös zum Arzt schleppen, um dir, und das ist der Witz, das hängt dann auch wieder mit der Abschaffung der telefonischen Krankschreibung zusammen, nicht nur eben die Krankschreibung zu holen, sondern auch ein Papierattest mitgeben zu lassen, das jetzt auch wieder Pflicht werden soll.
Richtig, richtig. ganz speziell, was mich dabei stört, es ist ja auch sehr unklar gerade formuliert. Also es wurde ja jetzt wieder so ein bisschen rumgerudert. Ja, Attestpflicht ab dem ersten Tag, aber dann doch nicht, aber doch irgendwie schon und irgendwie doch nicht. Also wir sind uns da immer noch nicht so ganz einig, was dieser Text jetzt eigentlich besagen soll.
Naja, insofern schon. Also er besagt am Ende des Tages halt wirklich, du brauchst ab dem ersten Tag der Krankheit eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Punkt um aus. Bisher war das erst ab dem dritten. Und deswegen gibt es oder gab es ja auch diese Regelung im bisherigen System, dass die Ärzte dann auch bis zum dritten Tag rückwirkend noch krankschreiben können, wenn du bei ihnen vorstellig wirst. Also, dass du sagen kannst, naja, gut, vom ersten bis zum dritten, wenn sich's bis dahin wieder erledigt hat, dann ist halt quasi nichts passiert, außer dass du dich beim Arbeitgeber krank melden musst, logischerweise. Aber ab dem dritten, wenn es länger dauert, dann muss halt das Attest her, weil dann hätten sie auch gerne einen Nachweis dafür. Da kann man jetzt offen halten, was man will, das ist eine andere Geschichte. Aber das war die bisherige Regelung und das ist vorbei. Also dieses bis zu 3 Tage auch mit Bestätigung des Arbeitgebers mal krank machen, weil man sich auskurieren will, das fällt halt einfach aus.
Also ich freue mich tatsächlich schon auf die Wartezimmer, die werden bestimmt mit Sicherheit sehr infektiös sein. Also ich werde nur noch mit Atemmaske und Handschuhen zum Arzt gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich...
Ja, das wird absolut super. Der Witz dabei ist ja aber natürlich dadurch, dass du jetzt diese Attestpflicht ab dem ersten Tag hast und wir kommen gleich noch zu ganz viel, bei dem das ineinander greift... Und die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung, die übrigens ein absoluter Nothing-Burger ist, weil wie viel macht sie aus? Also unter einstelliger Prozentbereich, den das überhaupt irgendwie ausmacht in der Summe der Krankschreibungen. Also das ist ein klassisches Ablenkungsmanöver und Störfeuer, was sie mit der telefonischen Krankschreibung da abziehen. Das heißt, du hast ja jetzt auch wieder das nächste Problem. Das betrifft ja dann nicht nur die Idealfamilie und Dieter und Günther, die irgendwo im VW-Werk arbeiten, bis sie demnächst rausgeschmissen werden, sondern das betrifft ja dann auch Geringverdiener, das betrifft ja dann auch Menschen mit Migrationshintergrund, Bürgergeldempfänger, das betrifft ja wirklich alle, die in einem Arbeitsverhältnis oder dann eben in dem fiktiven Arbeitsverhältnis mit der Bundesagentur in irgendeinem Bereich stehen. Du brauchst ab dem ersten Scheißtag dieses Attest. Was heißt das denn dann auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel der deutschen Sprache nicht so gut mächtig sind? In Verbindung genau mit Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Das heißt, du musst jetzt nicht nur ab dem ersten Tag schon irgendwie Kontakt zu einem Arzt suchen, mit dem du dich dann im Zweifel nicht so hundertprozentig richtig verständigen kannst, weil du musst ja auch erstmal an den Termin kommen. Es gibt ja praktisch keine Arzt- oder Hausarztpraxis mehr, die jetzt ohne Termin irgendwas macht, außer in Akutsprechstunden, die sie dann morgens um, keine Ahnung wann, 7 abhalten, eine Stunde lang und dann hast du schon Glück, wenn du drankommst und der Laden ist sowieso bumsvoll.
Ja.
Jetzt ist der Laden halt noch ein bisschen voller.
Die Sprachbarriere, du hast es sehr schön angesprochen, das trifft ja auch hauptsächlich Menschen, die eventuell neu in Deutschland sind oder eben sich noch nicht wirklich artikulieren können in Deutsch. Diese Leute sind ja meistens oder oftmals leider davon, ja, vom Jobcenter auch abhängig.
Ja.
Jetzt kommen wir nämlich noch zu einem Punkt, der ja noch mit reinkommt. Seit dem 1. Juli gilt ja die neue Grundsicherung.
Richtig.
Einen Punkt möchte ich direkt hervorheben. 100% können sanktioniert werden, wenn man Terminen nicht nachkommt, Absprachen nicht nachkommt. Und auch diese Attestpflicht zum Beispiel, die kann dann auch dafür sorgen, dass ein Mensch, der sich gerade hier einlebt, der vielleicht krank geworden ist, eben sanktioniert wird.
Richtig.
Und dann kommen wieder Briefe ins Haus. Der Mensch versteht es vielleicht nicht, reagiert nicht drauf, 100% Sanktion.
Ja.
Das heißt, Wohnung fällt weg. Wir schaffen uns neue Armut. Wir schaffen uns nicht nur Armut, sondern wir zerstören Menschen prinzipiell.
Ich möchte da an der Stelle auch tatsächlich mal einen Satz aus dem Recherchepapier unseres wundervollen Zuarbeiters hervorheben. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil die ganze Reform mit der Krankschreibung ist halt tatsächlich auch in Kombination mit der Grundsicherung keine isolierte Härte an dieser Stelle. Das ist wirklich ein systematisches schikanieren und es wurde tatsächlich in unserem Vorbereitungspapier so schön geschrieben, das ist ein Baustein in der systemischen und systematischen Schikane, Schikanekette kannst du es eigentlich auch nennen. Ja.
Definitiv. Also es wird wieder hauptsächlich Menschen treffen, die entweder ja gesundheitlich vorbelastet sind. Ich meine, wir haben uns häufig über Depressionen unterhalten.
Ja.
Wir kennen es beide. Und viele Leute, die uns hören, die wissen oder kennen es selbst. Wenn du depressiv bist, du weißt, was du zu tun musst, was du zu tun hast, aber du kannst es manchmal nicht umsetzen.
Richtig.
Du nimmst lieber wahrscheinlich eine Sanktion entgegen oder du lässt es eher dazu kommen, weil du einfach nicht kannst. Das soll ja angeblich rausgenommen werden, beziehungsweise also die psychische Komponente, wenn man das belegen kann, da soll es wohl dann auch wieder Möglichkeiten geben. Wie viel dabei rumkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir mit diesen Reformen oder mit dieser Reform jetzt per se extrem viele Menschen opfern. Wir schmeißen die einfach vor den Bus.
Wir schmeißen die vor den Bus. Wir sorgen dafür, dass sich die Armutsschere noch deutlich weiter vergrößern wird. Und das ist ja auch, das ist eine ganze Kette, die da gerade abgefeuert wird. Weil auch eben in Verbindung mit der Grundsicherung. Was gilt jetzt bei der Grundsicherung? Ich glaube, ab dem zweiten verpassten Termin bist du schon bei 30% Sanktion. Ja. Und dann gibt es ja jetzt tatsächlich auch noch... Ab dem zweiten wirst du um 30 sanktioniert, ab dem dritten können sie dich dann komplett aus dem Regelbedarf nehmen und dann hast du noch obendrauf eine Nichterreichbarkeitsfiktion. Das heißt, wenn du dann eben nicht auf irgendetwas rechtzeitig für die rechtzeitig reagierst, ich meine, es ist ein Monat müsste das sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe vom Durchlesen vorher. Also wenn du innerhalb eines Monats dann gar nicht mehr reagiert hast, dann können sie dich quasi komplett aus der Leistung nehmen. Also wirklich komplett. Weil dann davon ausgegangen wird, das ist mit der Nichterreichbarkeitsfiktion gemeint, dass du einfach rechtlich gerade nicht greifbar bist und damit halt auch kein Attest oder keinen Bezug oder irgendwas. Also das ist dann einfach vorbei.
Kein Anspruch. Ja, du hast dann einfach keinen Anspruch mehr. Du hast dann einfach keinen Anspruch mehr aufs Menschsein.
Ja.
Das heißt. Etwas, was ja eigentlich geregelt ist.
Richtig.
Ich bin sehr gespannt, wie weit, also das muss tatsächlich auch noch in andere Instanzen gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es vereinbar ist mit unseren Werten. Also, aber gut, es ist, naja,
Leben
in Deutschland 2006.
An der Stelle übrigens nochmal, weil wir es auch gerade über die telefonische Krankschreibung haben, möchte ich nochmal für all diejenigen, die jetzt im Hintergrund auch gerade schreien, so, ja, aber wenn du dir Statistiken anguckst, sind ja die Krankenstände tatsächlich gestiegen. Das heißt, da muss ja wirklich irgendwas passiert sein und da muss ja wirklich dann anscheinend mal geguckt werden, wo liegen denn so die Gründe für. Das ist relativ einfach. Gibt es eine DAK-Studie zu? Wir wissen schon, was die Gründe sind, warum die statistisch angestiegen sind. Das liegt an der elektronischen Krankschreibung und an der Telefon-AU, weil die jetzt auch statistisch erfasst werden, was halt vorher einfach nicht passiert ist. Die gab es vorher trotzdem schon.
Mhm.
Ja, aber es wird halt jetzt ab dem ersten Tag bereits die ganze Zeit wirklich im System erfasst. Also auch diese ersten 3 Tage, die normalerweise nicht AU-pflichtig waren, die sind vorher statistisch gar nicht erfasst worden.
Was soll ich dir dazu sagen?
Und also die telefonische fucking Krankschreibung, ich sag das nochmal, macht unter 1% der Gesamtkrankschreibungen aus. Also die ganze Diskussion um die telefonische AU ist schon mal ein kompletter Nothing-Burger und nur als Ablenkungsmanöver gestartet worden. Nichts fucking anderes. Und da möchte ich dann persönlich nochmal draufhauen. Lieber Herr Bundesmerz, wenn es heißt, wir haben zu viele Krankheitstage in Deutschland, in der Industrie und in der Wirtschaft, möchten wir dann vielleicht mal im eigenen Haus anfangen?
Du hast das gesehen.
Hast du es auch gesehen? Das sind die Krankheitstage halt. Ein bisschen höher, möchte ich mal sagen. Da hatten wir uns vor ein paar Streams mal im Stream auch drüber unterhalten. Statistisch, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine, wir haben irgendwas der Bevölkerungsdurchschnitt hat 14, irgendwas Krankheitstage im Jahr.
14,4 oder irgendwie sowas war das, ja.
Ja, komischerweise sieht das in Behörden, in der Bundestagsverwaltung und in Regierungsebene, da sitzen, glaube ich, so ein paar Arbeitsverweigerer, habe ich das Gefühl.
Ja, habe ich auch das Gefühl, ich finde, die sollten das auch alles mal nachholen.
Ja, ich finde auch, bei denen sollten wir vielleicht mal anfangen mit mit entsprechenden Reformen und die Gesamtbevölkerung mal außen vor lassen und erst mal gucken, wie es da dann so läuft. Dann könnten wir doch mal, wollen wir das?
Lass doch mal deren Arbeitsverhältnis befristen.
gut. Ja, bei gewählten Volksvertretern ist es ja theoretisch schon befristet, was aber dummerweise zur Folge hat, dass wenn du eine Legislatur im Bundestag durch hast, hast du ja im Prinzip dann wenigstens in der Altersvorsorge schon mal ausgesorgt. Die Kette geht natürlich auch noch weiter. Das heißt, wir haben jetzt schon mal bei der Krankschreibung dafür gesorgt, dass wir Menschen, die im Bürgergeldbezug zum Beispiel sind, besonders benachteiligen, gerade wenn sie einen Migrationshintergrund und Sprachprobleme haben, richtig dolle benachteiligen. Wir setzen die ArbeitnehmerInnen grundsätzlich erstmal noch richtig dolle weiter unter Druck, weil natürlich entsteht dadurch auch eine ungemeine Drucksituation. Jetzt gehen chronisch wir mal.
Kranke nicht vergessen, bitte.
Chronisch Kranke, ja. Das ist, ja. Ich meine, die Fallbeispiele sitzen hier gerade zusammen, wie das aussieht. Das ist ja nicht so, dass uns die ganze Scheiße nicht auch unmittelbar betreffen würde.
Geh mal bitte mit einer Depression und Migräne am ersten Tag zum Arzt. Das möchte ich sehen.
Schmeiß da mal noch eine Sozialphobie, ADHS und Ich muss es nicht ausformulieren. Ne? Also es ist eine Shitshow vom Allerfeinsten. Jetzt gehen wir aber mal noch einen Schritt weiter. Jetzt musst du dich am ersten Tag krank melden. Und jetzt bist du auch noch in dem befristeten Arbeitsverhältnis.
Ja, was vorher so maximal 2 Jahre ging, geht jetzt einfach mal doppelt so lang. Hey, Party!
Das ist ja sensationell. Ja. Da kann ja eigentlich auch überhaupt nichts schief gehen. Ja, was passiert denn da so?
Wir erhöhen noch. Warte, wir erhöhen noch. Im Scheiße-Karussell. Wir packen noch eine Schippe drauf. Wenn du jetzt 4 Jahre befristet beschäftigt wurdest, also bis zu 6 Mal immer verlängert.
Ja.
Dann gucken wir aber auch bitte nochmal, dass wenn du dann gekündigt wirst, dass du nochmal vom gleichen Arbeitgeber eingestellt werden kannst und das wie eine Neuanstellung gilt.
Ja, das ist ja sensationell. Ist das nicht geil? Das heißt, wir haben quasi mit einem Wisch haben wir den kompletten Niedriglohnsektor, der ja für die ach so wichtige Wirtschaft und Industrie so signifikant ist, ja, den haben wir jetzt einfach in Beton gegossen. Ne?
Ja, also unser Paper-Ersteller hat es wunderbar mit 4 Jahre auf Bewährung oder den Drehtüreffekt tituliert. Ich finde es geil. Also es ist wirklich nochmal auch danke von mir. Top, hätte ich so schnell nicht so toll hingekriegt. Bombe. Ich kann das nicht mehr,
wenn du dir überlegst. Die Scheiße-Kette geht ja dann unmittelbar weiter. Die geht ja unmittelbar weiter. Jetzt bist du in der sachgrundlosen Befristung, die übrigens auch verlängert werden darf, also die Sachgrundlosigkeit. Das heißt, die müssen noch nicht mal erklären, warum sie dich nur befristet anstellen. Und ursprünglich war ja der Sinn von solchen Befristungen, oder sollte der Sinn von solchen Befristungen sein, naja gut, wenn du jetzt irgendwie nicht weißt, wie sich das entwickelt, wenn du nicht weißt, wie zum Beispiel Auftragslagen sind oder wie dein wirklicher Personalbedarf ist, dann kannst du dir halt die Personaldecke ein bisschen aufstocken mit Menschen, die du dann nicht zwingend über die 2 Jahre raus oder diese maximal 2 Jahre raus behalten musst. Weil du sagen kannst, okay, wir brauchen dich nicht mehr und dann ist das Ding durch. Da bedarf es dann keiner Kündigung, wird halt einfach nicht verlängert und gut ist. So, das ganze Spiel können wir jetzt doppelt so lange spielen und du kannst halt jetzt auch vollkommen problemlos, wie du eben sagtest, das Ding auslaufen lassen und den dann neu anstellen. Und dann ist es eine Neuanstellung. Das heißt, du kannst das ewig so weiterspinnen und die Unternehmen, die Arbeitgeber werden komplett aus der Verantwortung genommen, was das angeht und können sich halt jetzt erstmal so richtig benehmen, wie die ausbeuterischen Wichser, die sie sowieso in vielen Fällen schon sind.
Und dann möchte ich nochmal den Punkt mit den Krankschreibungen hervorheben.
Ja.
Weil wenn wir uns das jetzt mal weiterdenken, wenn du 4 Jahre befristet irgendwo arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich in den 4 Jahren versuchen, möglichst nicht krank zu werden.
Ja, weil du hast ja dann in den meisten Fällen immer noch die Hoffnung auf eine Übernahme, eine Verlängerung. Wir müssen uns doch nichts vormachen. Welcher Arbeitgeber zieht das so durch und nutzt es am Ende nicht aus? Das werden die allerwenigsten sein.
Du wirst 4 Jahre auf Bewährung sein.
Ja.
Danach wirst du gekündigt und dann geht das Spiel von vorne
los. Naja, der läuft dann aus und entweder geht dann das Spiel im gleichen Betrieb von vorne los oder du gerätst halt am nächsten, der das so macht. Und mit dieser Regelung öffnest du halt Tür und Tor dafür, dass jetzt auch noch viel, viel, viel mehr Betriebe und Arbeitgeber darüber nachdenken werden, dann auch Befristete überhaupt erst anzustellen, was sie bisher teilweise nicht gemacht haben.
Ja.
Ja, jetzt gehen wir mal von dem Punkt aus, was passiert denn dann mit Befristeten, wenn sie dann aus der Befristung raus sind und der nicht verlängert wird und keine neue Anstellung finden, dann sind sie wieder in der Grundsicherung. Warte, was hatten wir gerade über die Grundsicherung? Oh, schade eigentlich. Das heißt, du baust eigentlich bis zu diesem Punkt schon die perfekte Drohkulisse für jeden Arbeitgeber auf, weil du natürlich mit allen Mitteln vermeiden willst, in diese Scheißespirale abzurutschen.
Ja.
In der du ja ohnehin schon bist.
Was vorher quasi dieses Netz war, falls wirklich alles schief geht, ist mittlerweile eigentlich ja ein gerissenes Tuch.
Ja.
Du fällst einfach durch. Das ist einfach so. Wir brauchen uns keine Gedanken darüber machen. Also kein Mensch möchte in die Grundsicherung fallen. Das ist ganz klar. Das ist logisch. Manche Leute konnten es aber bis dato oder können es einfach nicht verhindern, weil sie chronisch krank sind, weil aus den verschiedensten Gründen. Wenn du jetzt allerdings denkst, dass der Job, den du da gefunden hast bei McDonald's oder Burger King oder wo auch immer, dich davor rettet, eher nicht.
Leider nein.
Du hast einen Spießrutenlauf vor dir. Und dann hast du natürlich diesen Krankschreibungsdruck. Du kannst nicht einfach mal zum Arzt gehen, wenn es dir schlecht geht, weil du dann prinzipiell dein Leben einfach verlierst. Du wirst einfach hinterher. Ja, du wirst deinen Job verlieren.
Ja, du wirst deinen Job verlieren und es geht ja noch weiter. Also ich meine, jeder der Punkte, die wir gerade ansprechen und nur ansprechen werden, ist für sich schon eine absolute Shitshow. Aber es geht ja auch bei der Befristung gerade noch ein Stückchen weiter. Wer mit einem befristeten Vertrag reklamiert denn ernsthaft, dass er Überstunden gemacht hat? Wer mit einem befristeten Vertrag setzt sich denn ernsthaft dafür ein, dass es einen Betriebsrat gibt? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist keine Chance. Gerade wenn du dann noch jemand bist, der eine Einwanderungsgeschichte zum Beispiel hat. Ja,
zum Beispiel.
Am Arsch die Räuber. Niemals im Leben wird das passieren. Und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Leg das mal auf den Alltag um. Was machst du denn mit einem fucking befristeten Arbeitsvertrag im Alltag? Geh mal zur Bank, such dir mal einen Kredit, geh mal auf Wohnungssuche und sag, ja, also wie sieht's denn so mit Arbeitsverhältnis aus? Ja, ich habe jetzt noch so bis Ende des Jahres einen Job und danach muss ich mal gucken, ob ich verlängert werde. Ja, herzlichen Glückwunsch, guten Tag, guten Weg.
Richtig. Also spätestens bei der Selbstauskunft ist dann bei vielen Dingen einfach Ende.
Ja.
Da ist dann einfach Feierabend.
Ich habe das ja tatsächlich schon bei uns gemerkt, als wir aus Berlin weggezogen sind und dann in unsere jetzige Wohnung umgezogen sind. Als wir da auf Wohnungssuche waren, da hatten Nana und ich beide sehr stabile und sehr gut bezahlte Jobs. Und selbst mit denen war es schon ein absoluter Fiebertraum, auf Wohnungssuche zu gehen. Und das ist jetzt schon eine ganze Ecke her. Das ist ja nicht besser geworden seitdem. Im Gegenteil. Das ist ja noch ein viel größeres Drama.
Ja,
aber also hey, dafür sorgen wir in der anderen Reform auch gleichzeitig dafür, dass Wohnkonzerne nicht mehr enteignet werden dürfen.
Ja, und wir sorgen dafür, dass experimentelles Bauen umgesetzt wird. Und also ich habe das, hast du das gestern von mir noch gelesen, was ich dir geschickt habe?
Ich
möchte nur ganz kurz ausholen. Experimentelles Bauen ist jetzt mittlerweile tatsächlich ein Ding.
Ach, Gebäudetyp E. Ja, ich erinnere mich.
Dort darf dann auch mal so ein bisschen, dürfen die DIN-Verordnungen auch einfach mal ein bisschen gebogen werden, einfach damit es billiger ist.
Ja.
Jetzt darfst du dreimal raten, wer dann hinterher da drin wohnen darf. Eher die sozial Schwachen oder eher die Reichen?
Das sind dann bestimmt die Reichen, die auf so eine Brutalisten-Optik stehen.
Die total draufstehen, wenn die Stromkabel aus der Decke gucken.
Ja, wenn da mal ein offener Kabelschacht rumliegt oder wenn das halt wirklich die nackigen, unverputzten, untapezierten, ungestrichenen Betonwände sind. Mit der Dämmung müssen wir es da dann an vielen Stellen vermutlich auch nicht mehr ganz so genau nehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du schaffst.
Stoß dir nur nicht den Kopf, weil sonst musst du zum Arzt. Das könnte prinzipiell dann auch dein Leben ficken.
Ja, das könnte jetzt ein Problem werden. Lustig übrigens auch, dass ich auch da vor etlicher Zeit noch ausgelacht wurde, als ich sagte, wir gehen mit Riesenschritten und 7 Meilenstiefeln auf US-amerikanische Verhältnisse in der Gesundheits- und Pflegeversorgung zu.
Ja.
Ja, ups, würde ich sagen.
Wir gehen ja noch auf ganz andere Dinge geradezu. Also ich meine, ja, so datenschutztechnisch, ne?
Bitte nicht.
Stehen ja jetzt auch gerade so ein paar Dinge in diesen Reformen, die vielleicht auch so ein bisschen durch ein Gitter gefallen sind. Also man möchte jetzt eventuell den ein oder anderen Behörden zumindest die Möglichkeit geben, dass sie eben keine Auskünfte mehr geben sollen. Währenddessen der Bürger allerdings deutlich freizügiger werden soll.
Bitte. Ja, während wir unter anderem gerade mit Nachdruck daran arbeiten, das Informationsfreiheitsgesetz zu beschneiden, das ja für eine wenigstens minimale Transparenz in Sachen politischen Betrieb gerade in Berlin sorgt, machen wir mit den Bürgern jetzt mal genau das andere. Wir vernetzen jetzt nämlich mal alle Behörden, Kassen, Sozial-, Ausländer-, Meldeämter miteinander. Dass da auch
Finanz- und Sicherheitsbaubehörden,
ja, alles. Dass da auch jeder immer auf alles von allen anderen zugreifen kann. Währenddessen ist gerade heute im EU-Parlament dann auch noch die Chatkontrolle beschlossen worden. Ein Schuf, wer Böses dabei denkt. Ja, das wird bestimmt richtig, richtig, richtig gut, ne?
Ja, aber alles auch für das Ziel, endlich mal diese ganzen Sozialschmarotzer zu enttarnen. Ja, also da können wir doch 260 Millionen Euro im Jahr sparen. Gut, wenn wir jetzt allerdings mal wegen Steuerhinterziehung und so gucken. Da gehen wir nicht dran. Das ist vielleicht.
Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass bei der ganzen Datenscheiße auch künftig Energieversorger eine Auskunftspflicht über Wohnsitz und Kundenbeziehung kriegen?
Ja, schön, oder? Ist doch toll.
Und währenddessen dämpfen wir das IFG einfach so weit runter, dass es heißt, das gibt's schon weiterhin. Ihr könnt auch weiterhin Anfragen stellen. Das dann aber nur noch bei berechtigtem Interesse.
Ja.
Und berechtigtes Interesse ist, glaube ich, also ich bin weder Jurist noch sonst irgendwas, aber ich meine, jeder Volljurist wird mir auch zustimmen, wenn ich sage, berechtigtes Interesse ist quasi so einer dieser berühmten schwammigen juristischen Formulierungen, die du dir halt auslegen kannst, wie du sie gerade brauchst, wenn du nicht komplett blöde im Kopf bist.
Ja, also ein berechtigtes Interesse würde für mich tatsächlich immer bestehen, sobald ich nachfrage. Das ist ein berechtigtes Interesse. Allerdings wird es da mit Sicherheit ein paar Juristen geben, die gerade von der anderen Seite sagen, nö, das ist kein berechtigtes Interesse.
Ja. Ja.
Du wirst da einfach ins Leere laufen.
Gerade wenn du jetzt als einfacher Bürger Auskunft erbittest, gut, das ist, ich glaube sogar die meisten Auskunftsersuchen, ich habe die Statistik gerade nicht ganz im Kopf, aber die meisten kommen nicht von einzelnen oder privaten Bürgern, die gibt es, aber das sind nicht die meisten, die kommen dann eher von Sozialverbänden, allen sozialen Einrichtungen, die irgendwie versuchen, mal ein bisschen Klarheit drüber zu bekommen, was denn da eigentlich so geht und was denn da eigentlich so passiert. Das wird halt jetzt wirklich eingedampft, so gut es nur irgendwie geht. Das heißt, der Weg ist geebnet, dass das Ding halt komplett auf der Kippe steht. Und je nachdem, wie es weitergeht und wer dann irgendwann auch mal die Fäden zieht, wird es natürlich komplett ausgehebelt werden, weil das ist halt so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ich möchte ganz kurz nochmal diese wunderbare Recherche aufgreifen mit einem Zitat, was ich daraus nehmen möchte, was ich auch sehr schön geschrieben finde. Danke nochmal dafür. Mehr Überwachung nach unten, weniger Transparenz nach oben im selben Papier.
Ja.
Und das fasst es sehr schön zusammen. Also noch besser hätte man es tatsächlich in einem Satz gar nicht irgendwie formulieren können.
Das bringt es komplett auf den Punkt. Das ist richtig, ja.
Definitiv. Also ich hab wirklich Angst und es wird wieder nur Menschen aus dem unteren Drittel treffen. Es wird nicht nach oben
gehen. Ja, selbstverständlich. Und ich meine, die Argumentation ist ja die ganze Zeit, wenn du die anhörst, warum soll das denn alles so passieren oder was sind denn die eigentlichen Gründe? Ja, dann eines der ersten Schlagworte ist immer, ja, es soll ja Missbrauch verhindert werden. Erstmal sprechen wir über Missbrauch in derartig zu vernachlässigenden Größenordnungen, dass sich der ganze Aufwand im Prinzip schon gar nicht lohnt. Das ist aber halt nicht der Grund, der dahinter steht. Na, der Grund, der dahinter steht, und da könnt ihr mich für auslachen, das ist, wir möchten möglichst willige Arbeitssklaven, die möglichst wenig kosten und im Idealfall einfach mal die Fresse halten. Dafür bauen wir dann so ein paar Lehmhütchen in die Ecke, in denen sie dann wohnen dürfen. Aber wehe, du wirst krank oder fängst an, dich zu beschweren oder verlangst auch mal wirklich ein bisschen Anteil an dem, was du damit erwirtschaftest. Ja, schön. Das heißt, wir bauen jetzt ein System gegen Missbrauch, in dem der Bürger komplett gläsern wird, also wirklich komplett gläsern, praktisch keinerlei Handhabe mehr hat, sich irgendwie vernünftig dagegen zu wehren. Und in einer Datenbank mit allen anderen, mit allem, was man so über ihn wissen muss, steht. Ja, Listen und Datenbanken können ja zum Glück auch niemals missbraucht werden. Da schließen wir dann den Kreis zum Missbrauch wieder. Und wir haben ja auch zum Glück aus der jüngeren Geschichte keine Beispiele, in denen das irgendwie mal zu einem Problem geworden ist, glaube ich. Oh, wait. Ah, ah, ich Dummerchen aber auch. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu überhaupt noch sagen soll. Das ist eine Rundum-Shitshow, dieser ganze Kack. Es ist einfach eine Rundum-Shitshow.
Ja, wir haben im Endeffekt, es wird ein absolutes Drucksystem. Menschen, die diesem Druck nicht standhalten können, egal aus welchen Gründen, ob Migrationshintergrund, psychisch vorbelastet, körperlich vorbelastet, egal aus welchen Gründen, Alleinerziehende, diese Leute stehen jetzt alle zwanghaft am Pranger und werden quasi von diesem System jetzt richtig und trocken von hinten genommen.
Und während dieser Diskussionen darfst du die dann von irgendwelchen dahergelaufenen Hobby-Online-Sozialdemokraten anhören, dass ja eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ganz toll wäre, weil dann könnte man das Sozialsystem ja wieder besser finanzieren. Während im gleichen Atemzug der deutsche SPD-Chef und Vizekanzler und Finanzminister in der Bundespressekonferenz sitzt, gefragt wird, ob er das eigentlich mit sich und seinen SPD-Werten vereinbaren kann, was er da gerade tut, und dann allen Ernstes erzählen will, dass sie die Reichen ja jetzt besteuern werden, weil, ja, es stimmt schon, höhere Gehälter werden etwas höher besteuert werden in Zukunft. Aber das trifft halt nicht diejenigen, die auf irgendwelchen Milliardenbergen sitzen und bei denen tatsächlich was zu holen wäre, was die noch nicht mal vermissen würden und womit wir tatsächlich systemische Veränderungen schaffen könnten.
Ja, es trifft eher die Chefärztin oder wen auch immer. Also Leute, die natürlich genug verdienen, aber eben nicht die richtigen, keine Milliardäre.
Richtig. Also ich kenne relativ wenig Klinikchefärzte, die im hohen dreistelligen Millionenbereich unterwegs sind. Wenn die mal ein oder zwei auf dem Konto haben, das ist nicht unbedingt außergewöhnlich, aber wirklich signifikant viel mehr wird es dann in den seltensten Fällen. Das sind dann eher irgendwelche Promi-sonst-was-Ärzte, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber die sind damit jetzt auch erstmal nicht gemeint. Nee, da wo wirklich die Kohle liegt. Eine vernünftige Vermögenssteuer, eine ordentliche Erbschaftssteuerreform, eine Mehrwertsteuersenkung oder Streichung auf Grund- bzw. Nahrungsmittel im Allgemeinen. Da kannst du wirklich Veränderungen schaffen. Da entlastest du dann auch wirklich und diejenigen, die es nötig haben, und belastest die, bei denen es überhaupt keine fucking Rolle spielt.
Ja, aber da unterhalten wir uns ja auch schon ewig drüber. Eine ordentliche Erbschaftssteuer, eine ordentliche Vermögenssteuer, die ja seit 1997 hier ausgesetzt ist. Was machen wir eigentlich noch? Also worüber unterhalten wir uns eigentlich? Alles oder jeder, der da getroffen wird, ist meistens aus dem Niedriglohnsektor oder eben armutsbetroffen. Jeder, den das hier trifft, ja, herzlichen Glückwunsch. Und weißt du, wie wir das ganze Programm einfach nennen? Weil es noch nicht ironisch genug ist. Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung.
Ja, das Einzige, was dieses Programm erreichen wird, ist, dass das krachend vor die Wand fährt.
Definitiv. Definitiv.
Und gleichzeitig die Infrastruktur dafür schafft, wenn dann unsere wunderbare Nazi-Partei mal an der Macht ist, dass wir uns alle sehr schnell überlegen sollten, was denn noch ein halbwegs brauchbares Zielland für uns wäre.
Wollen wir das übrigens hier durchspielen?
Übrigens an der Stelle noch mal ganz kurz, ich möchte das nur noch mal kurz erwähnen, ne? Weil die ganze Diskussion ist ja nicht nur die telefonische AU, nein, auch diese ganze Missbrauchsgeschichte beim Bürgergeld ist halt einfach nur mal ein fucking Nothing-Burger. Was kostet geschätzt der Bürgergeldmissbrauch aktuell im Jahr? Wir unterhalten uns
360 Millionen.
Wir unterhalten uns da über eine Viertelmilliarde. Was kosten die Steuerhinterziehung im großen Stil pro Jahr?
Genau das habe ich ja vorhin angesprochen. Wir reden über Milliardenbeträge. Milliardenbeträge, die dem Staat flöten gehen. Aber da möchte man nicht ran. Möchte man nicht ran aus Gründen.
Ja.
Und das die Gründe super. Könnt ihr euch selbst ausmalen. Das ist was zum selber basteln. Das könnt ihr mitnehmen. Denkt da mal drauf rum und schreibt uns gerne an feedback@mobsente.de, was denn so eure Conclusion dazu ist. Ich weiß es noch nicht so genau.
Aber zum Glück wird das Ganze ja wunderbar aufgefangen mit 600 Euro mehr, die die Familie am Ende im Jahr hat.
Wir möchten das nicht kleinreden. Es wird da mit Sicherheit Leuten, die es wahrscheinlich auch gebrauchen können, helfen. ich sag euch nur wahrscheinlich so, wenn ich mir so die Community so angucke oder generell auch, es ist ja ein veraltetes Familienbild. Ich glaube, es wird nicht den Impact haben, den sie denken, dass es haben wird. Und es soll wahrscheinlich diesen Impact auch gar nicht haben.
Nee, es wird nicht den Impact haben, der Bevölkerung verkauft wird. Aber es wird vermutlich schon den Impact haben, den sie sich eigentlich davon erhoffen. Das ist, glaube ich, eher so die richtige Formulierung. Und nein, also es wird keine Reichensteuer in dem Sinne geben, beziehungsweise keine Vermögenssteuer. Weil an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, das ist heute tatsächlich, das ist auch was in der Recherche vorkommt. Das ist aber auch tatsächlich ein Thema, das ich heute an anderer Stelle schon mehrfach hatte. Rafft bitte endlich mal den Unterschied zwischen einem hohen Einkommen und dem Vermögen, über das wir reden, das eigentlich besteuert werden soll.
Wäre schön, wenn Leute das raffen würden, ja.
Ich lasse das einfach mal so stehen.
Ist auch zum Selbstbauen, ist Hausaufgabe für die nächste Woche.
Ja, Hausaufgabe für die nächste Woche wäre an der Stelle tatsächlich auch, lasst euch bitte nicht von dem, was gerade seitens der Bundesregierung als die schlagkräftigen Punkte immer nach vorne getrieben wird, irritieren. Und guckt euch im Zweifel den ganzen Scheiß mal in Gänze selbst an. Dann werdet ihr sehr, sehr schnell feststellen, dass gerade diese 600 Euro am Schluss halt nichts anderes sind als das goldene Stöckchen, das euch hingehalten wird. Ja, und leider funktioniert es halt gerade, es hüpfen alle drüber. Wie gesagt, zu dem Beitragsstabilisierungsgesetz bei der Krankenkasse und zu den Eilanträgen der zwei Abgeordneten hat das Verfassungsgericht heute entschieden, dass die abgelehnt werden. Das heißt, es wird morgen im Bundestag dann tatsächlich abgestimmt. Wir prügeln das vor der Sommerpause noch durch. Das wird auch beschlossen werden. Genau das gleiche Spiel hatten wir gerade eben mit der Chatkontrolle, die auf EU-Ebene durchgewunken worden ist. Das wird richtig, richtig gut. Das wird ein richtig, richtig, richtig großes Scheißefest. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns das gesamtgesellschaftlich nochmal so richtig, richtig dolle extra durchficken wird. Und das Problem an der Geschichte wird am Ende des Tages sein, dass es natürlich wieder der AfD zugute kommt. Weil die Bürger werden sehr, sehr schnell merken, was da eigentlich schief läuft. Und dann kommen wieder die Retter im blauen Gewand um die Ecke.
Und vermeintlichen Retter im blauen Gewand.
Und schmeißen mit braunen Würstchen um sich, ja.
Ja. Nichts wissend, der deutsche Bürger, der sich denkt, die machen das besser. Ich kann euch das kurz spoilern. Nein. Das reicht an Erklärung definitiv aus. Ich weiß nicht, wie man so verblendet sein kann und kann sich derzeit in der jetzigen Situation denken, ey, weißt du was, die CDU macht schon richtig beschissene Politik für Arbeitgeber. Aber lass doch mal blau wählen. Ich weiß nicht, was man rauchen muss oder wie oft man mit dem Medizinball Pendeltraining machen muss. Ich habe keine Ahnung.
Und lasst euch nicht mehr von den fucking Sozialdemokraten verarschen, dass eine höhere Einkommensteuer auf höhere Einkommen irgendetwas wie eine scheiß Reichensteuer ist. Das ist absoluter fucking Bullshit. Die Vermögenssteuer bleibt ausgesetzt, eine Kapitalertragssteuer bleibt bei 25%, da ändert sich gar nichts. Das heißt, die auf der richtigen Asche sitzen, die lachen sich gerade so richtig einen ab und denken sich, ja, ihr kleinen Pisser. Downboy. Ja. Nichts fucking anderes ist es. Und wir könnten, glaube ich, noch 2 Stunden mit dem Thema weitermachen. Wir würden aber immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen.
Ich möchte noch eine Sache aus diesem wunderbaren Paper hier hervorheben, weil ich es wirklich schön geschrieben finde. Also dieses ganze Paket, diese ganzen Reformen, wir sind ja jetzt nicht auf alle eingegangen. Dafür haben wir, das könnten wir gar nicht. Ja, das ist jetzt wirklich quasi nur so ein kleiner Teil. Aber dieses ganze Paket plus das mit der Grundsicherung, ja, schafft ein System, in dem Krankheit, Jobverlust oder nicht verstandener Behördenbrief direkt zur Existenzfrage werden. Ja. Also ihr braucht euch quasi nur noch die Frage stellen, habe ich jetzt alles eingereicht oder nicht? Und darf ich jetzt mal krank werden? Das sollte so nicht sein.
Ja, am Ende des Tages wird die Entscheidung dann so aussehen, werde ich jetzt krank oder riskiere ich den Job zu verlieren?
Ja.
Oder riskiere ich, Bezüge zu verlieren.
Gehe ich jetzt mit 41 Fieber und donnernder Gonorrhoe auf die Arbeit?
Ja, erkläre ich,
meinem Chef jetzt auf dem Stuhl oder nicht?
Erkläre ich meinem Arbeitgeber jetzt, dass in meinem Arbeitsvertrag 38 und nicht 58 Stunden stehen oder nicht?
Und ich meinte selbstverständlich Diarrhoe.
Hast du gerade wirklich Gonorrhoe gesagt?
Ich habe Gonorrhoe gesagt, ja.
Im ersten Moment, ich hätte das falsch verstanden.
Auch das darf hier mal passieren. Nein, aber die Frage wird sich wirklich aufdrängen, ob ihr mit 40 Fieber und Diarrhoe einfach mal geschwind ins Büro geht und mal alle mit ansteckt und ihr dann zusammen hinter beim Arzt sitzt.
Ja.
Wird schön.
Es wird super. Es wird ganz, ganz großartig. Ich denke, mit dem Reformpaket haben wir es jetzt auch geschafft, dass wir uns dann künftig mit schöneren Themen im Podcast beschäftigen können. Das heißt, die Holsam-Folge wird bald kommen. Bald werden wir die angekündigte Holsam-Folge haben. Das wird richtig, richtig großartig werden.
Mit Sicherheit. Irgendwann wird es diese geben. Ich wage noch keine Prognose.
Und vermutlich dann nach den Betriebsferien 2046.
Mit Sicherheit. Ich möchte mich für meinen Teil jetzt schon mal verabschieden und ich weiß, dass du noch etwas sagen möchtest gleich und da würde ich dir gerne die Bühne auch für geben. Ich sag wie immer Go Vegan. März, Eier und so, ne? Du weißt. Free Palestine. Und jetzt erteile ich dir bitte nochmal das Wort, weil das sehr wichtig ist.
Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich schließe diesmal nicht direkt mit der Verabschiedung an. Ich muss tatsächlich in eigener Sache noch eine kleine Bitte hinterher schieben. Nala und ich sind momentan ein bisschen sehr am Arsch, weil wir seit Mai von einer, und da passt es wieder zum Thema, Krankheitsscheißewelle überrollt worden sind, die aber nicht uns selbst betroffen hat, sondern unsere beiden Hunde. Die sind nacheinander sehr schwer krank geworden. Ja, der Großen geht es mittlerweile zum Glück wieder etwas besser. Die ist auch auf dem Weg der Besserung und macht einen guten Eindruck. Der Kleine ist noch nicht so ganz durch. Der hat jetzt auch unter anderem am kommenden Montag eine sehr schwere Zahn-OP. Und seit Mai belaufen sich bei uns die Tierarztkosten schon auf über 2000 Euro. Und die OP wird vermutlich nochmal ungefähr in der gleichen Größenordnung liegen. Wer kann, wer mag und unsere beiden Feinis ein bisschen unterstützen mag, es gibt gerade eine Ko-Fi-Spendenaktion. Das ist ko-fi.com/mopsente. Da findet ihr die Informationen dazu. Wir werden den Link auch nochmal mit in der Beschreibung teilen. Aber auch an der Stelle gilt natürlich, nur wer kann, nur wem es selber nicht wehtut. Danke aber dennoch schon mal an alle im Vorfeld, die es tun werden. Und wenn ihr nicht könnt und nichts übrig habt oder es euch wehtun würde, dann hilft es uns auch schon ungemein, wenn diese Spendenaktion ein bisschen verbreitet wird und ein bisschen Reichweite bekommt. So, und bevor ich da jetzt endgültig emotional werde gerade, schließe ich mich jetzt an, sag, bleibt stabil, passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern und seid vorbereitet auf das, was da so alles passieren wird. Wir sind raus für heute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.